Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Industrieunternehmen und Finanzinstitute, wie passt das zusammen? Auf den ersten Blick haben Fabriken mit großen Produktions- und Fertigungsanlagen erstmal wenig gemein mit Banken, in denen Kredite vergeben und Risiken gemanagt werden. Kurz gesagt scheinen die Geschäftstätigkeiten von Industrieunternehmen und Finanzinstituten grundlegend verschieden. Doch bei genauem Hinschauen zeigt sich, dass einige Industrieunternehmen ihre hauseigenen Finanzinstitute haben. Die bekanntesten Beispiele sind hier sicherlich die großen Automobilhersteller mit ihren eigenen, zum Konzern gehörenden Leasinggesellschaften oder sogar Banken. Aber auch immer mehr Mittelständler treten selbst als Finanzierungspartner für ihre Kunden auf und gründen dazu eigene Finanzinstitute. Passen die beiden also doch besser zusammen als gedacht? Unser Thema heute: Warum haben immer mehr Industrieunternehmen eigene Finanzinstitute? Wie gründet man ein Finanzinstitut und was ist dabei eigentlich so zu beachten? Das sind, finde ich, super spannende Fragen, die ich heute mit meinen zwei Gästen diskutieren möchte. Mein Name ist Jamila Detard, ich bin Berater bei ZDB und habe heute Nathalie Hölscher-Schneider und Clemens Navrot zu Besuch. Nathalie ist Partnerin bei ZDB und Clemens Senior Manager. Beide sind Experten für die Gründung von Finanzdienstleistungsinstituten und haben bereits mehrere unserer Kunden begleiten und beraten dürfen, ein eigenes Leasinginstitut zu gründen und danach aufzubauen. Hallo Nathalie, hallo Clemens, schön, dass ihr da seid bei uns im Podcast.
Hallo Jan, schön, dass wir dabei sein dürfen und vor allem zu dem spannenden Thema. Uns macht das ja total Spaß und deine Frage, da gibt's ganz viele Antworten. Ich hoffe, das wird eine spannende Diskussion.
Dann auch hallo von meiner Seite aus.
Hey, lasst uns mal direkt starten. Also ein Unternehmen zu gründen, so ein bisschen Startup-Vibes, das stelle ich mir super spannend vor. Ihr durftet ja bereits mehrere Industrieunternehmen auf diesem Weg begleiten. Vielleicht als Einstieg an dich direkt die Frage, Nathalie. Warum gründen Industrieunternehmen eigentlich eigene Leasinggesellschaften bzw. Captives?
In letzter Zeit oder die letzten Jahre war es so, dass die Abhängigkeit von den Banken für viele Industrieunternehmen, und ich bleibe jetzt bei Industrieunternehmen, so dass man nicht differenziert, ob es jetzt ein Industrieunternehmen, das eine Leasinggesellschaft oder ein Automobilhersteller für eine Captive, nehmen wir das mal alles unter eine Gruppe. Und für die ist es wichtig, dass die Abhängigkeit von Banken reduziert wird. Hintergrund ist die Schnelligkeit in der Entscheidung, dann das Thema neue Produkte und vor allem ihre eigenen Kunden den ganzen Zyklus selbst zu begleiten. Immer wieder gab es Probleme, dass die Banken oder Leasinginstituten bei Weitem nicht so schnell implementiert haben, wie es gern die Industrieunternehmen hätten. Vor dem waren dann andere Banken oder Konkurrenzunternehmen deutlich schneller, mit denen sie eben keine Kooperation hatten, und so sind teilweise Kunden abgewandert. Und um das eben zu verhindern, haben viele Industrieunternehmen überlegt, aber überlegen auch in Zukunft oder sind gerade dabei, eigene Finanzinstitute zu gründen. Das Weitere ist natürlich wichtig, dass der Kunde ist natürlich mein Asset. Und die ganzen Daten, wenn ich dann an eine Bank, mit der ich kooperiere, gebe, dann hat die irgendwann, ist die Herr der Daten. Und als Industrieunternehmen sagt aber doch mittlerweile jedes Unternehmen, ich möchte meinen Kunden von A bis Z den ganzen Prozess begleiten. Und das sind die Grundgedanken für die Gründung eines Finanzinstituts. Ob Leasinggesellschaft, ob Bank, was immer dann auch das Richtige ist, ob Factoringgesellschaft. Es gibt sehr viele Möglichkeiten und da stehen wir natürlich von Anfang an dabei und fangen auch bei den Diskussionen an, erstmal, ob es richtig ist und wenn ja, welche Art und Weise und welches Art von Finanzinstitut denn das Richtige für das Unternehmen wäre.
Ich würde vielleicht auch noch einen Punkt ergänzen wollen. Captives können teilweise auch einfach bessere Konditionen anbieten oder zumindest umfassender finanzieren, weil sie den Markt, die Kunden und auch die Objekte so gut kennen wie kein anderes Institut und damit auch Chancen und Risiken, zum Beispiel bei Restwerten oder die Verwertung der Objekte, teilweise realistischer einschätzen können als unabhängige Finanzierer.
Das ist ein super interessanter Punkt. Ich fand auch vor allen Dingen auch den von Nathalie mit den Daten, seinen Kunden sozusagen dann auch von vorne bis hinten besser zu verstehen, auch vielleicht für Zusatzleistungen, die man dann gegebenenfalls auch mit anbieten kann, kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Super interessanten Gedanken. Für welche Unternehmen ist es denn, sag ich mal, besonders interessant, so eine Gründung sich zu überlegen und ein eigenes Leasinginstitut aufzubauen?
Ja, letztlich eigentlich für alle produzierenden Unternehmen, die ihre Produkte direkt an die Endabnehmer verkaufen. Mhm. Ob das jetzt B2B oder B2C ist, spielt dabei erstmal überhaupt keine Rolle. In beiden Fällen gibt es in der Regel den Bedarf nach einer Absatzfinanzierung. Im Markt sehen wir, du hattest es eingangs schon mal erwähnt, traditionell starke Captives natürlich in der Automobilindustrie, aber auch in vielen anderen Industriezweigen sehen wir Finanzinstitute als Bestandteil von herstellenden Unternehmen, zum Beispiel auch bei Maschinen- und Werkzeugherstellern. Es gibt aber inzwischen auch größere Handelsunternehmen, die eigene Captives gegründet haben. Die Unternehmen produzieren natürlich die Produkte da nicht selber, aber sie verkaufen sie an die Endabnehmer. Und genau in diesen Fällen kann eine eigene Absatzfinanzierung in Form einer Captive strategisch sinnvoll sein. Jetzt kann man immer viel über Strategie sprechen. Es kommt natürlich am Ende auch auf das Umsatzvolumen des Herstellers an. Der Umsatz muss groß genug sein, damit unter einer Annahme einer bestimmten Penetrationsrate für die Absatzfinanzierung dann auch ein ausreichend großes Finanzierungsportfolio entstehen kann. Es gibt schon sehr kleine Captives auf dem Markt mit nur einer Handvoll Mitarbeitenden, aber so, wir sagen mal 20 bis 30 Millionen Euro Neugeschäft sollte eine Captive pro Jahr schon erreichen, um dann auch kostendeckend arbeiten zu können.
Ich glaube, was ja ganz spannend ist und wer ja auch Vorreiter neben den Automobilherstellern auf dem Markt war, ist Vorwerk. Ich meine, die ganzen Vorwerkprodukte, das einmal der Staubsauger ist, aber auch die Küchengeräte von Vorwerk, die haben halt seit jeher eine Bank, die ist super erfolgreich und die finanziert natürlich die ganzen Kunden. Deswegen so ein Küchengerät vom Vorwerk kostet 1200 Euro oder 1500 Euro mittlerweile und das wird ganz viel über die eigene Bank finanziert. Also die machen das schon extrem lang und eben extrem erfolgreich. Und da orientieren sich natürlich auch gerade viele produzierende Unternehmen dann, wie kriege ich momentan meine Produkte auch an den Markt und habe weiterhin aber die Hand drauf. Und ob der Kunde solvent ist oder nicht, können die in dem Moment am besten entscheiden.
Ja, ich meine, das ist ein super Beispiel, ne? Bei Vorwerk Produkt und Prozesse, auch Finanzierungsprozesse sind halt eben perfekt aufeinander abgestimmt. Es läuft auch unter einer einheitlichen Brand dann ab und es schafft auch Vertrauen beim Kunden. Man kann bedarfsorientiert, spezialisiert beraten und hat letztendlich eine höhere Kundenzufriedenheit oder auch einen höheren Abschluss.
Also es klingt nach, ich sag mal, vielen Vorteilen, die man so raushört, eine Leasinggesellschaft und Captive selbst zu gründen. Vielleicht so ein bisschen mit Blick auf einen Trend. Also sieht man im Markt gerade einen Trend, dass immer mehr Industrieunternehmen diesen Weg gehen und darüber nachdenken, ein eigenes Finanzinstitut zu gründen?
Wir haben gerade sehr viele Anfragen. Ich würde sagen, lass uns mal die letzten drei Jahre zurückgehend haben wir, ich würde sagen, 8, 9 Anträge, also wirklich für Finanzierungsgesellschaften, dann geschrieben. Wir erklären gleich, wie das mit den Anträgen ist, aber nur vorweggenommen. Wir sind gerade in Diskussion mit auch weiteren 7, 8 Industrieunternehmen und da ist Landwirtschaft dabei, da ist eben auch ganz normal Konsum dabei, das, was wir eben sagen, ob sie denn sich hier einen neuen Weg gehen sollen für ihre Produkte, um die eben zu finanzieren und an den Markt zu bringen. So, und das ist ganz unterschiedlich. Aber der Trend geht dahin in die Eigenständigkeit. Man muss aber schon vorweg sagen, dass man natürlich auch eine bestimmte Größe braucht. Also das geht nicht, wenn ich nur irgendwie 10.000 Stück im Jahr verkaufe, dann rechnet sich's nicht. Wir werden gleich mal drauf kommen, was das bedeutet, eine eigene Finanzierungsgesellschaft zu haben. Also in der Regel diskutieren wir mit großen Unternehmen, die weltweit aufgestellt sind und weltweit Produkte verkaufen.
Ja, vielleicht da auch noch eine Ergänzung. Du hast schon angesprochen, Nathalie, wir sehen viel Bewegung am Markt, generell im Thema Absatzfinanzierung, nicht nur in Bezug auf Gründung von Leasingunternehmen. Gehört halt eben dazu, inzwischen Absatz strategisch zu fördern. Das kann man über eine klassische Absatzfinanzierung wie Kredite oder auch Leasingprodukte machen, aber auch über Mietkauf, Miete oder Pay-per-Use-Modelle. Ziel ist halt eben einfach, wettbewerbsdifferenzierende Finanzprodukte am Markt anbieten zu können. Und das kann man erreichen in Kooperation mit unabhängigen Finanzdienstleistern im Rahmen von Joint Ventures oder eben auch über die Gründung einer eigenen Captive. Und ob jetzt die Gründung einer eigenen Captive strategisch sinnvoll ist, hängt halt auch von verschiedenen Faktoren ab. Nathalie, du hast ein paar genannt. Welche Produkte sollen zukünftig angeboten werden? Wie sind die Vertriebsstrategien ausgestaltet? Welches Volumen wird erwartet? Ne, das ist ganz essentiell. Am Ende muss sich das Ganze natürlich auch irgendwie lohnen. Mhm. Und was ist auch der Grad der Internationalität? Denn schließlich unterscheidet sich das Aufsichtsrecht von Land zu Land. Also man kann da nicht mit einem einheitlichen Ansatz reingehen. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, wie viel Eigenkapital und Liquidität steht im Konzern eigentlich für die Gründung und Führung von so einer Captive zur Verfügung? Insofern sind es unterschiedliche Fragestellungen, die man im Rahmen von so einer Vorstudie, einer Vordiskussion mal analysieren muss. Und da kann ein Ergebnis sein, dass es sinnvoll ist, eine Captive zu gründen. Dann muss man sich aber noch die Frage stellen, was ist eigentlich der richtige Lizenztatbestand für mich? Es gibt die Möglichkeit, komplett unreguliert zu agieren, beispielsweise als Vermieter mit einem Pay-Per-Use-Modell oder eben auch mit einer BaFin-Lizenz für Finanzierungsleasing, Kreditgeschäft oder Zahlungsdienste.
Also worauf ich schon stolz bin, ist, dass auch mittlerweile viele produzierende Familienunternehmen, wo die Familie alles besitzt, die sehr oft in Deutschland ganz, ganz viel Eigenkapital, eine extrem hohe Eigenkapitalquote haben, also fast nicht fremdfinanziert sind. Und mit denen haben wir viele Diskussionen und wir haben jetzt auch einige wirklich, die eigene Leasinggesellschaften gegründet haben und gemacht haben. Und das finde ich super, dass das der Trend mittlerweile auch in den großen Mittelstand geht. Und das ist was, wo ich sage, das wäre noch vor 5, 6 Jahren, außer nehmen wir Vorwerk raus, die machen das schon immer, war das noch nicht so in der Denke drin. Also auch Familien trauen sich jetzt, obwohl das Kerngeschäft eine Produktion ist, an das Thema Finanzwesen ran. Und das finde ich super.
Finde ich auch total spannend. Das passt auch so ein bisschen zu dem, was wir, glaube ich, eingangs auch gefragt hatten, ne? Wie das eigentlich zusammenpasst und dass man vielleicht früher so ein bisschen dachte, bleib in deinem eigenen Business so gesehen und das kannst du gut, dein Kerngeschäft. Was denkst du, warum ist das so? Also warum gerade die Mittelständler, warum beschäftigen sich die auch gerade mehr damit?
Ja, genau, weil immer das Sprichwort Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und deswegen haben die das ja dann auch grundsätzlich oder sehr gerne abgegeben an einen Partner. Was wir gemerkt haben, dass durch die zunehmende Regulierung die Partner nicht mehr so flexibel sind und die Partner ja dann nicht nur für das Familienunternehmen Partner ist, sondern die Partner, eben die Joint Venture Partner, haben mehrere Unternehmen. Da ist dann eben, ich nenne es jetzt, das Unternehmen ist die Nummer A oder die Nummer 50. So, und das Unternehmen möchte aber ja die Nummer 1 sein und das eben schnell agiert wird, wenn sie neue Produkte. Und wir merken es gerade in dem Zug, der neue Produktprozess in den bestehenden regulierten Unternehmen, die eben Unternehmen oder eben für mehrere Kunden am Markt anbieten, ist so ein neuer Produktprozess extrem aufwendig und extrem langwierig. Und das war zum Beispiel vor dem Hintergrund von den zwei Gesellschaften, wo wir jetzt eben das letzte Jahr die Leasing-Anträge gemacht haben, der Hintergrund, dass die gesagt haben, hey, sie wollen einfach nicht mehr. Sie kriegen ihre Produkte dadurch nicht an den Markt. Der Wettbewerber geht voran und deswegen sagen sie jetzt eben nicht mehr, Schuster, bleib bei deinen Leisten, sondern Schuster, bleib bei deinen Leisten, den Kunden vollumfänglich zu betreuen. Und da gehört das mit dazu. Und da haben sie sich dann eben auch entsprechend Know-how eingekauft. Und das finde ich insofern auch gut. Gerade bei Familienunternehmen ist ja immer auch der Gedanke, wir können es selbst. Und das ist, glaube ich, immer noch ein langer Prozess, mit denen zu erarbeiten, dass es hier gut ist, am Anfang sich Hilfe zu holen. Weil das Finanzwesen eben nicht, ich lese mir mal 3 Bücher durch und danach kann ich es.
Ja, und ich glaube, das war auch einer der Gründe, weshalb viele vor diesem Schritt zurückgeschreckt sind. Ne? Einfach Respekt vor den Anforderungen, die mit so einem Leasinginstitut oder einer Bank einherkommen. Und ich meine, die Erkenntnis hat sich in meinen Augen da auch ein bisschen durchgesetzt, dass gerade wenn man schon in den Industrieunternehmen unregulierte Finanz- oder Finanzierungsformen anbietet, wie zum Beispiel Stundungen des Herstellers oder auch Vermietmodelle, dass dann der Schritt zu einem regulierten Captive eigentlich gar nicht mehr so groß ist. Das heißt, es gibt eigentlich auch immer einen guten Grund für diese Anforderung der Bankenaufsicht. Man muss die Regulierung nicht nur als Übel nehmen, sondern kann es dann auch einfach betrachten als einen Schritt oder eine Chance, die Organisation, die vielleicht eh schon existiert, einfach zu professionalisieren.
Ich glaube, jetzt habt ihr schon mehrmals über Regulatorik gesprochen. Wir wissen ja, dass gerade die Finanzbranche enorm reguliert ist. Und jetzt geht ein Industrieunternehmen in diesen Bereich. Das heißt, das wären jetzt, finde ich, nochmal einige Fragen, die ich jetzt mit hätte, die mich total interessieren würden in diesem Kontext. Was bedeutet es denn jetzt, so ein Captive zu haben und welche Anforderungen gehen damit einher?
Ja, wir haben natürlich Anforderungen an die Geschäftsleitung im Sinne von, welche Erfahrung muss ich mitbringen als Geschäftsleiterin, Geschäftsleiter des zukünftig regulierten Instituts? Und natürlich auch Anforderungen an die Zuverlässigkeit, also eine bestimmte Information offenzulegen, auch für diese Personen. Wir haben Anforderungen an die Qualität der Kreditwürdigkeitsprüfung und an die Qualität der Kreditentscheidung. Auf der anderen Seite, auch wenn diese regulatorische Anforderung existiert, es ist natürlich intrinsisches Interesse des Unternehmens selber, da saubere Entscheidungen treffen zu können. Wir haben Anforderungen an das Management von Risiken, an Compliance-Prozesse und ganz wichtig an das Thema Informationssicherheit. Also der Aspekt Cybersecurity spielt inzwischen natürlich bei jedem Unternehmen eine Rolle, hat auch Einzug gefunden in das Aufsichtsrecht. Wir stellen tatsächlich sogar fest bei unseren Projekten, dass teilweise produzierende Hersteller mit einem weltweiten Absatz häufig sogar weiter vorangeschritten sind beim Thema Cybersecurity als Finanzdienstleister in Deutschland. Wir haben da natürlich aber auch Anforderungen an das Meldewesen und an Anzeigen in Richtung der Bankenaufsicht. Auch Anforderungen an Verträge mit Dienstleistern. Zukünftig geht es also eben nicht nur darum, wirtschaftliche Konditionen festzuhalten, Leistungen zu regeln, sondern es müssen auch bestimmte regulatorische Klauseln vereinbart werden. Generell kann man einfach sagen, auch besondere Anforderungen an die Dokumentation. Ne? Also Prozessbeschreibungen müssen vielleicht detaillierter sein, umfangreicher sein, Risikoanalysen müssen durchgeführt werden und so weiter. Aber wie vielleicht auch eingangs schon gesagt, es gibt immer einen guten Grund für die Anforderungen und man muss das jetzt nicht unbedingt immer als ein Übel betrachten, sondern auch wirklich, es kann eine Chance sein, sich sauber aufzustellen.
Also viele Kunden haben jetzt das Thema Regulatorik auch als Chance genutzt, bei sich gewisse Sachen effizienter zu gestalten. Mhm. Also wie kann ich meine Prozesse, denn vorher hat man ja einen Partner zwischengeschaltet und hat dem die Sache und hat dann in den Prozessen, was der Partner macht, überhaupt keinen Einblick gehabt. Jetzt habe ich den Part, den muss ich dokumentieren. Aber wir haben es auch erlebt, dass diese Prozesse auch in den Vertriebsprozess komplett integriert wurde. So, und insofern wurde auch teilweise in den Industrieunternehmen nochmal über die Vertriebsprozesse nachgedacht. Also Regulatorik ist für mich kein Thema für Angst und ich finde es auch schade, dass das so negativ in der Presse besprochen ist, sondern Regulatorik ist eigentlich, du musst deine Risiken kennen und du musst dein Geschäft kennen. So, das heißt, ich brauche Prozesse und ich muss die Risiken managen. Aber gerade wenn es um das Thema Finanzierung geht, habe ich eben die Risiken und dann finde ich es gut, weil dadurch einfach auch, das haben wir auch in den Diskussionen festgestellt, viele Industrieunternehmen kennen ihre Risiken, aber immer eher aus dem Bauchgefühl. Ja, ich denke, der könnte so und so sein. Sie können es aber nicht begründen. Und plötzlich durch die Prozesse und durch die ganzen Modelle, die es dazu gibt, können Sie die Risiken begründen. Und somit wissen Sie auch, habe ich eigentlich hier noch mehr Risikoappetit oder nicht und kann ich mein Geschäft dadurch steigern? Also wir haben da sehr, sehr interessante Diskussionen. Ja, am Anfang ist Regulatorik abschreckend, aber im Zuge der Diskussion kommt auf, dass Regulatorik auch eine Chance ist.
Den Gedanken finde ich auch immer interessant im Kontext von Regulatorik, dass man sagt, die Bank sollte auch selbst intrinsisch motiviert sein, ihre Risiken zu kennen und die zu managen, um auch selbst, ich sag mal so hart, zu überleben. Ich finde aber auch den Gedanken gut von dir, Nathalie, dass man sagt, wenn ich was neu aufbaue und einen gewissen Rahmen bekomme, dann gucke ich mir auch nochmal genau an, mache ich das so effizient, kann ich das jetzt gegeben dem aktuellen Marktstandard halt neu aufsetzen, auch mit Blick auf die Prozesse. Vielleicht in die Richtung, da klingt es ja eigentlich schon raus, dass Unterstützung dort enorm hilfreich ist. Warum ist es denn sinnvoll, sich ja bei dieser Gründung einfach Unterstützung zu holen?
Ja, also wir haben es so ein bisschen schon angedeutet, es gibt natürlich komplexe regulatorische Anforderungen, insbesondere auch einfach im Rahmen des Erlaubnisverfahrens. Jetzt reden wir noch gar nicht über den eigentlichen Geschäftsbetrieb, sondern wirklich nur dieses Verfahren. Und da profitiert man einfach von einer gewissen Praxiserfahrung. Es macht in meinen Augen keinen Sinn, wenn man sich von null auf da einarbeitet, nur für ein Erlaubnisverfahren. Dann darf man auch nicht vergessen, dass teilweise sehr sensible Dokumente beschafft werden müssen, unter anderem auch von den Gesellschaftern, von den Eigentümern der zukünftigen regulierten Einheit. Und das muss man schon entsprechend auch gut kommunizieren und sensibel handeln. Und da kann es schon ein großer Vorteil sein, wenn man als unabhängige Instanz diesen Prozess moderieren kann. Mhm. Und last but not least, es ist Fachwissen erforderlich, es werden Konzepte benötigt für die zukünftigen Prozesse, beispielsweise im Risikocontrolling, im Compliance, im Business Continuity Management und so weiter. Und die kann man natürlich als Beratungsunternehmen, wie wir es sind, im Rahmen dieses Erlaubnisantrags auch zur Verfügung stellen. Das Institut muss sich also nicht alles komplett selbst erarbeiten oder alles selbst entwickeln. Das heißt, man profitiert im Rahmen des Erlaubnisverfahrens auch gleichzeitig davon, dass man seine Gesellschaft sauber konzipiert und aufstellt.
Was auch noch wichtig ist, wir haben das natürlich schon x-mal gemacht. Das heißt, dass wir auch sehr gut sagen können, auf die wichtigen Punkte hinweisen können, aber selbst jetzt bei der Aufsicht auch sehr bekannt sind. Also in der Regel kriegen wir auch von den Unternehmen die Vollmacht und kommunizieren dann entsprechend auch mit der Aufsicht. Und man muss feststellen, die Aufsicht ist auch immer wieder stolz und glücklich, wenn Industrieunternehmen den Schritt gehen, weil sie sagt, das braucht auch Deutschland. Und da ist die Aufsicht alles. Sie ist sehr, sehr kooperativ und sie ist ein Partner. Also sie ist kein Gegner. Ich habe das noch nie erlebt, dass die Aufsicht hier irgendwie als Kritiker kam oder mahnender kam, sondern sie unterstützt sie. Ich stehe mit Rat und Tat zur Seite und sie ist da wirklich ein Partner. Also das ist, muss ich einfach sagen, anders als teilweise in der Presse eben immer wieder beschrieben, sondern da kommt dann selbst bei den Industrieunternehmen und gerade bei den Eigentümern immer wieder hoch, so, ist ja gar nicht jemand, der mir hier Steine in den Weg legt, sondern der am Ende unterstützt, diesen Weg zu gehen.
Jetzt sind wir auch schon irgendwie mittendrin in dem Thema Erlaubnisantrag, weil man ja nicht einfach, sag ich mal, morgen entscheiden kann, ich gründe jetzt ein Finanzinstitut und los geht's. Das ist ja ein ganz schöner Prozess. Und da würde ich ganz gerne mit euch ein bisschen tiefer einsteigen, weil ihr da enorm viel Erfahrung habt und du auch schon meintest, Nathalie, und du auch, Clemens, dass ihr das bereits mehrmals gemacht habt und da ja enorme auch Lerneffekte einfach sind, wenn man das immer und immer wieder macht. Wie laufen denn so Gründungen und Antragstellungen vielleicht grundsätzlich ab in deine Richtung, Clemens?
Ja, man kann da natürlich jetzt eine eigene Session drüber referieren, aber ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu machen. Es gibt grundsätzlich in unseren Augen zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann das als einen eher rechtlichen Prozess betrachten, in dem die notwendige Erlaubnis beantragt wird, oder auch als Business Building, das heißt den Aufbau eines komplett neuen Geschäftsmodells. Und wir versuchen zumindest in unseren Projekten beides zu kombinieren. Das heißt, wir legen alle gesellschaftsrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Aspekte für diese Captive gemeinsam natürlich mit unserem Kunden fest. Wer ist die Gesellschafterin? Gibt es einen Aufsichtsrat? Wer übernimmt die künftige Geschäftsleitung? Ist die Geschäftsleitung fachlich und formal eigentlich geeignet, diese Rolle auszuüben und so weiter? Daneben erarbeiten wir aber natürlich auch das fachliche und organisatorische Zielbild der Gesellschaft. Das heißt, wir konkretisieren das Geschäftsmodell mit Geschäftsstrategie, Produktangebot, Vertriebsansatz und so weiter. Wir legen die künftigen Organisationsstrukturen fest mit den relevanten Rollen und Verantwortlichkeiten. Wir erarbeiten die Risiko- und Refinanzierungsstrategie. Wir gestalten das Zielbild für die IT. Und das alles fließt dann natürlich auch in diesen Erlaubnisantrag ein, den wir im Rahmen des Projektes erstellen, und ist neben einem rein formalen Dokument für die Bankenaufsicht dann auch gleichzeitig das Umsetzungskonzept für die neue Gesellschaft. Und parallel dann zu diesen Handlungssträngen muss auch ein sogenanntes Inhaberkontrollverfahren durchgeführt werden, bei dem dann bestimmte Informationen oder auch Dokumente zu den zukünftigen direkten und indirekten Beteiligten, also den Eigentümern, den Gesellschaftern eingereicht werden müssen, beispielsweise Erklärungen zur Zuverlässigkeit, wirtschaftliche Offenlegung, Führungszeugnisse und so weiter.
Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, also am Ende ist so ein Erlaubnisantrag wie eine Bibel. Und so kann man sich das auch vorstellen. Am Ende hat man 6 Leitsordner voll. Ja, es ist noch Papier plus eben elektronisch. Da ist so leider die Aufsicht ein bisschen altmodisch. Aber was ganz wichtig ist, wir haben in der Regel die zukünftigen Geschäftsleiter, also die Geschäftsführer dieses Leasing-Instituts, von Anfang an dabei. Und für die ist das wie eine Ausbildung, weil die entscheiden hier von Anfang an mit dem Eigentümer alle selbst. Alle Punkte, die Clemens gerade genannt hat, die diskutieren wir ja zusammen. Und so sind die von Anfang an dabei und entwickeln eigentlich ihr eigenes Baby. Und das merken wir halt, wie sehr man da eben in dem Wust an Papier, den es gibt, aber trotzdem den Effekt hat, dass es eben auch Ausbildung ist, dass es Lernen by Doing ist und dass hier was zusammen entsteht. Am Ende habe ich ein Riesenergebnis, was aufwendig war. Also wenn man jetzt mal eine Zeit lang einfach uns nach einer Zeit fragt, wie lange dauert sowas? Wir schreiben Anträge, wo wir bei Null anfangen, also noch mit den Diskussionen mit den jeweiligen Eigentümern, bis wir den Antrag komplett fertig haben bei der Aufsicht, zwischen 4 und 6 Monate. Das ist kein langer Zeitraum. Also wenn man sich das vorstellt, Das ist kein langer Zeitraum. Ja, danach habe ich noch den Zeitraum, dass ich das, was ich beschrieben habe, auch umsetzen muss. Das ist in der Regel der Zeitraum, den die Aufsicht dann auch braucht, diesen Antrag zu genehmigen. Also man hat ein Zulassungsverfahren und dann kommt eine Zulassung. Das ist am Ende das Ergebnis. Und in diesem Zeitraum, wenn ich eben meine Dokumentation abgegeben habe, setze ich in dieser neuen Gesellschaft entsprechend die Prozesse auch um, dass ich mit dem ersten Tag nach Zulassung, wenn ich eben dann lebe und wenn ich eben go live gehen kann, auch entsprechend die Prozesse lebe. Aber das merken wir halt, wie da auch ein Spirit entsteht. Und deswegen, ja, man hat viel Papier, die 4 bis 6 Monate sind intensivste Arbeit, aber man erstellt was komplett Neues und am Ende, bleiben wir bei diesen 6 Slides-Ordnern voll, hat man ein Ergebnis. Man hat was in der Hand, was man zeigen kann.
Ja, ich finde es total wichtig, was du sagst, ne? Also es ist ein Prozess, dieses Erlaubnisverfahren ist ein Denkprozess, ein Diskussionsprozess. Insofern ist es auch total wichtig, dass die Geschäftsleitung, künftige Geschäftsleitung da aktiv dran teilnimmt und idealerweise auch noch weitere Schlüsselfunktionen, damit sie ihre zukünftigen Rollen, ihre zukünftigen Prozesse selber mitgestalten können im Rahmen dieses Verfahrens.
Und ich glaube auch mit Blick auf die Umsetzung, glaube ich, ist es auch einfacher, wenn man mitgewirkt hat, es selbst zu gestalten und aufzubauen, weil dann hat man es ja schon mal zumindest einmal theoretisch durchdrungen. Klar muss dann die Praxis umsetzen, aber ich glaube, da ist auch noch mal mehr Commitment und Identifikation nachher sozusagen in dieser Phase dann der Operational Readiness, die danach dann halt folgt. Ne?
Absolut, genau. Ja.
Jetzt habt ihr gesagt, ihr habt schon einige dieser Antragsverfahren begleitet. Was sind denn aus eurer Erfahrung so die größten Knackpunkte und Herausforderungen in dem Prozess der Antragserstellung?
Soll ich einfach mal anfangen? Ja, da gibt es natürlich einige. Ganz oben würde bei mir auf jeden Fall das Thema irgendwie Unterlagenverfügbarkeit stehen. Ne? Also muss ja viele auch formale Dokumente einfach reinreichen, die man nicht einfach selber schreiben kann. Alles, was man selber schreiben kann, kann man selbst beeinflussen, hat man in der Hand. Diese formalen Dokumente muss man im Zweifelsfall irgendwo beantragen. Ist man auf die Bearbeitungszeit von Ämtern angewiesen oder einfach darauf angewiesen, dass auch bestimmte Leute diesen Prozess selbst anstoßen und dann auch zur Verfügung dafür stehen. Also das ist sicherlich immer ein Thema, kriege ich eigentlich die notwendigen Dokumente rechtzeitig und Verträge abzuschließen. Also idealerweise weiß ich auch zukünftig beispielsweise, wer wird mein IT-Provider sein für das Vertragsmanagement oder fürs Risikocontrolling. Und je nach auch Lizenztatbestand, den ich beantrage und auch vielleicht Kritikalität des Antrags, sollten solche Verträge dann auch zum Antragszeitpunkt schon vorliegen, dass man die idealerweise auch mit einreichen kann. Und wir kennen jetzt alle, wie lange es dauert, so ein RFP durchzuführen für ein IT-System, die Provider final zu selektieren und den Vertrag zu verhandeln. Das kann dann durchaus auch schon zeitlich kritisch werden. Und das rechtzeitig anzustoßen, sauber zu moderieren, gegebenenfalls schon mit einer Shortlist reinzugehen, das ist in meinen Augen auf jeden Fall so ein Knackpunkt oder auch Erfolgsfaktor für so ein Erlaubnisverfahren.
Das hat so ein Schlagwort und das ist bekannt unter dem Schlagwort auch einmal Verträge und Inhaberkontrollverfahren. Also wer kontrolliert die Gesellschaft? So, und das ist eben die Inhaberprüfung. Und das ist eben für uns, nehmen wir wirklich in der Regel immer das Aufwendigste. Alles andere, was wir diskutieren können, was wir besprechen können, ist super. Aber gerade bei dem Inhaberkontrollverfahren, das geht die letzten 10 Jahre und viele von den Geschäftsführern oder Geschäftsleitern oder Eigentümern waren die letzten 10 Jahre irgendwo im Ausland. Und was haben wir, dass die Leute in Südkorea, in China oder sonst wo auf der Welt waren und wie kriegen sie jetzt da ihre Führungszeugnisse? Und da brauchen wir eben Führungszeugnisse von dieser Zeit, damit das mit abgegeben werden kann. Und das ist sehr interessant. Erstmal gibt es da natürlich Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, das zu beantragen. Wiederum ist es aber auch manchmal so, dass man das persönlich vor Ort beantragen muss, was dann wieder ein sehr logistisches Problem ist. Wie kommen jetzt die Leute dorthin? Wie kriegen wir die Unterlagen? Also das ist sehr spannend, das hier mit zu sehen und da sind wir eben auf ganz viele Faktoren angewiesen, die wir halt persönlich gar nicht beeinflussen können. Und deswegen ist das, glaube ich, das kritischste Thema, wo man ja eigentlich denkt, das hat erstmal mit der Sache nichts zu tun, das stimmt.
Und natürlich auch der Aspekt Menschen, ne? Also wenn da so eine neue Gesellschaft gegründet wird, steht auch häufig das Team noch gar nicht, es fehlen auch Schlüsselfunktionen in der Organisation. Wir haben es eingangs ja schon ein bisschen angesprochen, es macht keinen Sinn, einfach alles nur mit Beraterinnen und Beratern zu staffen, sondern da sollten idealerweise die Leute auch dabei sein, die das zukünftig umsetzen müssen. Und das ist sicherlich immer eine Herausforderung, die Leute dann rechtzeitig onzuboarden, in den Prozess noch mit reinzunehmen, sodass man dann gemeinschaftlich ein Erlaubnisverfahren abschließen kann.
Also es hört sich doch nach einem sehr komplexen und umfangreichen Prozess an. Jetzt sagen wir, okay, das ist geschafft, Antrag gestellt. Sag mal, wie geht's denn jetzt weiter? Kommen da noch Rückfragen der Aufsicht? Ihr habt schon über die Umsetzung gesprochen. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was teilen, eure Erfahrungen.
Die Nachfragen sind, glaube ich, so klar wie das Amen in der Kirche. Also die wird's geben und auf die sollte man sich auch vorbereiten. Aber nicht künstlich jetzt nur bereithalten für die Nachfragen, sondern es geht einfach nach der Abgabe des Erlaubnisantrags darum, dass die Konzepte, die man beschrieben hat, auch implementiert werden. Das heißt, das Personal muss für die offenen Stellen rekrutiert werden. Die fachlichen Prozesse werden detailliert aufgeschrieben, verprobt und natürlich dann auch geschult. Marketingmaterialien, Vertriebsmaterialien werden erstellt. Wir haben Thema Verträge schon angesprochen, ne? Die offenen Verträge müssen noch geschlossen werden oder dann auch die IT-Systeme implementiert und getestet werden. Und wenn man das angeht, aktiv angeht nach der Abgabe des Erlaubnisantrags, hat man in der Regel auch überhaupt keine Probleme mit den Nachfragen, weil die beziehen sich ja in der Regel auf Konkretisierung, Detaillierung von den Konzepten, die man eingereicht hat. Und dann kann man, wenn man, wie gesagt, diese Phase der, wir nennen es immer Operation Readiness vorantreibt, die Nachfragen relativ einfach beantworten.
Aber auch die Nachfragen muss man sich so vorstellen, dass es mittlerweile die Aufsicht in der Regel anruft. Also die Aufsicht ruft an, das ist sehr freundlich, das ist eben sehr auch unterstützend, fragt freundlich nach, ob sie das noch haben können oder nicht. Das ist nicht, dass da ein Brief kommt, der so behördlich oftmals klingt, folgende Sachen unbedingt und reichen Sie die bitte in 2 Wochen ein, weil sonst irgendwas passiert. So kann man sich den Prozess nicht vorstellen, sondern das ist schon kooperativ. Man wird eben angerufen, man hat dann auch noch etwas Zeit, die Sachen einzureichen. Aber es dient ja zum Schluss alles dem Gesamtverständnis und eben auch, dass die Aufsicht hier schnellstmöglich eben diesen Antrag bewilligt, also bescheinigt. Und bis jetzt ist so, dass wir haben sogar schon Verfahren gehabt, da haben wir nicht eine einzige Nachfrage bekommen, sondern kam plötzlich der Zulassungsbescheid. Und wir so, was? Das kann gar nicht sein. Also es ist völlig unterschiedlich. In der Regel muss man aber fairerweise sagen, haben wir nicht viele. Und wenn, dann haben wir Nachfragen, wo wir es schon während des Antrags wissen, weil wir die Informationen noch nicht vollumfänglich haben. Und darauf natürlich dann auch die Eigentümer und die zukünftigen Geschäftsleiter auch darauf informieren und eben sagen, okay, hier werden Nachfragen kommen.
Aber das heißt halt auch, ein Erfolgsfaktor für so ein Antragsverfahren ist definitiv auch eine gute Kommunikation mit der Bankenaufsicht. Und halt schnell auch zu agieren, dass wenn dann eine Nachfrage kommt, man das nicht mehrere Monate liegen lässt. Weil in der Zeit wird auch das Antragsverfahren nicht weiter geprüft. Zumindest riskiert man, dass das Ganze dann pausiert und sich verzögert.
Super spannend. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ich fand es total cool, so viel zu erfahren. Ich glaube, wir haben da eine unglaubliche Expertise im ZDB zu dem Thema. Ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken fürs interessante Gespräch und auch vor allem diese ganzen spannenden Einblicke und die Praxiserfahrungen. Man hört wirklich raus, dass ihr diese Prozesse schon mehrmals gemacht habt und da ja sehr viel Erfahrung einfach teilen könnt. Also vielen, vielen Dank, Clemens. Vielen Dank, Nathalie.
Hat Spaß gemacht.
Ja, danke, Jan.
Ja, wie ihr wisst, freuen wir uns immer über eure Meinungen zu dem Thema, per Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.